Und es ist der erste Montag in diesem Jahr, wo ich einen Espresso-Plausch versuche mit Sergi Lochthofen, der sich hoffentlich gut erholt hat und gut gelaunt ist. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich freue mich. Sie waren doch in der weiten Welt irgendwo im Süden. Ich war hier und hier hat es fürchterlich geknallt. Ich glaube, die Erfurter haben den ganzen Aufschwung durch die Raketen in die Luft geschossen. Also es hat jahrelang nicht mehr so gescheppert wie dieses Mal und es liegt ja auch noch genug Dreck herum.
Liegt noch genug Dreck herum, aber Sie sind trotzdem gut reingerutscht und Ihnen geht's gut.
Ich bin doch völlig ungerührt, sage ich mal. Ich brauche solche offiziellen Anlässe nicht, um fröhlich zu sein. Aber natürlich ist es schön. Das letzte Jahr war durchaus, wenn ich an unsere Sendung allein denke, doch nicht Unerfolg.
Ja, und turbulent war es. Und das 2014er wird wahrscheinlich auch turbulent. Allein schon die Wahlen, drei, die ja ins Haus stehen. Europawahl, Kommunalwahl hier in Erfurt. Und natürlich die wichtigste für Thüringen, die Wahl des Thüringer Landtags.
Ja, das ist sicherlich so und man merkt ja auch, die Nervosität steigt auf allen Ebenen. Die Bayern haben ja auch Kommunalwahl, da hat der Herr Seehofer gleich losgelegt und in dieser nachrichtenarmen Zeit für viel Unmut gesorgt. Also es wird Zeit, dass Mutti aus dem Schweizer Urlaub zurückkommt und ihre neuen Koalitionäre mal an den Ohren zieht.
Ja, da haben wir den Herrn Maas, der jetzt die Vorratsdatenspeicherung in Zweifel zieht. Hochinteressanter Konflikt, mal sehen, wie der ausgeht. Aber für mehr Furore hat noch Herr Seehofer gesorgt. Was war denn das für eine Nummer?
Ja, Herr Seehofer hat, wenn ich es richtig sehe, im März Kommunalwahlen und nach der Wahl ist vor der Wahl. Der legt sofort los und dieser Populismus in der CSU spielt ja eine große Rolle. Man merkt ja auch europaweit, die ganzen populistischen Parteien, ob nun in Frankreich oder in Österreich oder in Holland oder in Skandinavien, die sind ja alle über das Thema Ausländerdiskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und all die Dinge ja groß und stark geworden. Und ich habe das Gefühl, auf sehr fahrlässige Art und Weise versucht Horst Seehofer da auch mit zu fischen an dieser Stelle. Es ist traurig, weil wir kennen es ja auch aus dem Osten. In den 90er Jahren, die Asyldebatte hat ja sozusagen die Blaupause geliefert für das, was dann später mit der NSU passiert ist. Das heißt, es ist ein sehr gefährliches Spiel, was da betrieben wird. Und hier in Thüringen, ich glaube, wir haben keine 2% Ausländer. Vollkommen absurd, das Thema.
Ich habe ein Zitat für Sie rausgesucht aus dem Jahr 2005 von Herrn Pofalla.
Und ich dachte schon von mir, es wäre noch viel gefährlicher.
Nee. Herr Pofalla hat verlangt, zugleich neue Verhaltensregeln für ausgeschiedene Regierungsmitglieder, um ähnliche Fälle in Zukunft zu verhindern. Er bezieht sich auf Schröder und dann kritisiert er hart, dass der Schröder, also was der alte Kanzler war, dass er in die Wirtschaft geht. Und hat eben neue Verhaltensregeln gefordert, dass sowas sich nie wieder ereignet. Ja, und jetzt steht er selber im Rampenlicht.
Ja, das ist auch zu Recht. Das Ganze hat einen sehr deutlichen Beigeschmack. Beim Schröder übrigens damals auch richtig. Also Pofalla lag damals richtig, heute liegt er falsch. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Angela Merkel, die ja sonst immer ein gutes Gespür hat dafür, was geht, was nicht geht, was in der Bevölkerung, sage ich mal, zu Unmut führt, hat da einfach mal ein bisschen der Instinkt verlassen, dass sie das so laufen lässt mit dem Pofalla, dass das tatsächlich so schnell passiert, also keine Karenzzeit dazwischen liegt und da der Pofalla auch noch im Bundeskanzleramt und im Umfeld von Frau Merkel für die Bahn zuständig war, ist das andere natürlich, ist in jeder Hinsicht unangenehm, die ganze Geschichte. Noch ist es ja nicht offiziell, es kann sein, dass die kriegen noch die Kurve, indem sie sagen, April, das war ja gar nicht so gemeint. Aber es ist schon ein hartes Stück, was da geliefert wird, zumal Herr Pofalla ja erstens sein Mandat immer noch hat. Das heißt also, es wäre ja lustig, wenn der einen hochdotierten Posten, der ihm viel mehr einbringt als jedes Kanzlergehalt, ja, also es ist die Rede von 1,3 Millionen, die er verdienen soll, da läuft die Spucke bei dem im Mund zusammen, ja, dass das tatsächlich so abläuft und ich bin mir da noch nicht sicher. Die Frau Merkel ist ja in der Schweiz, 14 Tage Skiurlaub, Langlauf, da hat sie viel Zeit zum Nachdenken, ob das sinnvoll ist. Und dieser Start der großen Koalition ist ja nicht viel besser als der Schwarz-Gelben inzwischen.
Transparency International fordert ja so eine Garanzzeit von maximal 5 Jahren, dass Politiker so lange warten, wenn sie in Positionen waren, wo sie mit Wirtschaft zu tun haben, bis sie in die Wirtschaft wechseln dürfen. Ist die Forderung zu hart oder muss es tatsächlich so eine harte Regelung geben?
Ja, wenn die Organisation einen schönen Fonds mit Milliarden da drin anlegt und die Leute davon bezahlt werden, ist es okay, aber du musst ja 5 Jahre lang mit den Menschen irgendwas machen. Du kannst ja nicht sagen, du gehst nicht arbeiten, kriegst aber auch unter Umständen kein ordentliches Geld. Also das Ganze ist nicht ganz so einfach, aber es ist natürlich zu überlegen. Also ich sage mal, 2 Jahre wären das mich aus meiner Sicht völlig angemessen. Und dann ist eben die Frage, besonders scharf zu kontrollieren, wenn das in die gleiche Branche geht. Also wenn Herr Pofalla jetzt plötzlich zum Vorsitzenden eines Kunststrickvereins oder was einmal werden würde, das wäre mir eigentlich wurscht an der Stelle. Aber es hängt eben halt das eine mit dem anderen zusammen und man muss davon ausgehen, dass er vorher auch schon Entscheidungen getroffen hat, von denen er selber jetzt profitiert. Das geht nicht eigentlich in einer entwickelten Demokratie, wie es die Bundesrepublik ist.
Mhm. Kommen wir mal zurück nach Thüringen. Da sind wir ja auch gebeutelt von Skandalen. Der Ministerpräsident hat noch Verfahren am Hals. Wird das dann am 14. September möglicherweise, also auf jeden Fall im September zur Thüringenwahl, wird das Auswirkungen haben? Wird das nachhallen?
Das Ereignis selbst ist so groß nicht gewesen, aber das ganze Management drumherum, also ich würde sagen, Thüringen hat letztes Jahr nur ein Skandelchen gehabt. Also Skandale sehen noch anders aus, ja, sage ich mal an dieser Stelle. Es hat ja niemand in die Staatskasse direkt reingegriffen, sondern nur indirekt höchstens. Also ich würde mal sagen, es spielt eine Rolle. Es ist insgesamt ein Beigeschmack entstanden. Die Sache hat sich aufgeschaukelt. Die SPD ist ja in der glücklichen Situation, Herrn Machnig entsorgt zu haben. Da haben wir ja auch zur rechten Zeit sofort gesagt, so schnell kann es passieren. Innerhalb von 14 Tagen werden die Karten neu gemischt und dass der Mann diese Summe von 150.000 nicht gesehen hat und nun auch noch zurückzahlen muss, das war ja auch der Grund, warum er plötzlich so schnell weggegangen ist. Er wusste und ahnte schon zu dieser Zeit offensichtlich, dass das für ihn nicht gut ausgeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei Lieberknecht die Sache am Ende im Sande verläuft, dass man sagt, das ist eigentlich nicht nachweisbar und es liegen keine ausreichenden Tatsachen vor dafür, dass man das mit Untreue tatsächlich dann auch belegen kann. Aber der Beigeschmack bei den Wählern ist natürlich da. Nun ist die Frage, sind davon auch die beeindruckt, die CDU wählen oder nur die, die ohnehin Links oder SPD wählen würden? Ich würde sagen, das bleibt dieser Beigeschmack und sagen wir, das ehrgeizige Ziel der CDU, 40+ oder was sie da machen wollen, das sehe ich im Augenblick nicht.
Mhm. Kommen wir mal zur SPD. Da kommen ja jetzt Spitzenkandidaten mögliche ins Spiel, unter anderem Herr Bausewein, der Erfurter Oberbürgermeister.
Also wenn es noch ein bisschen weitergeht, können Sie sich auch melden, vermute ich. Die haben jede Menge und wenn man jede Menge Kandidaten hat, heißt man halt keinen richtigen.
Aber es sind ja alles Kandidaten, die auch für Rot-Rot-Grün stehen, also eher nicht das Matschi-Lager. Da gibt es nochmal harte Kämpfe, oder?
Naja, die Frage ist, Matschi hat zweimal die Wahl in den Sand gesetzt, das waren jedes Mal auch zwei schlechte Ergebnisse, es gibt gar keine Frage, die SPD war schon deutlich besser hier in Thüringen. Das heißt also, traut er sich zu behaupten, dass er ein drittes Mal das hier besser macht und es war ja immer die These, mit der er in den Wahlkampf gezogen ist, stärkste Partei zu werden, davon ist man sehr weit entfernt, man ist sichere drittstärkste Partei, ja, sage ich es mal in jeder Hinsicht und ohne Perspektive, dass es besser wird, zumal, sage ich mal, die Bundespolitik ja nicht gerade, sage ich mal, unbedingt der SPD in Thüringen, sage ich mal, behilflich ist, also abgesehen von den Querelen, die da sich antun, schon in der neuen Koalition. Wir müssen ja auch sehen, Thüringen ist nicht allein unterwegs, vorher gibt es höchstwahrscheinlich schon Wahlen in Sachsen. Da ist die Sache etwas klarer, da ist die SPD dezimiert und die CDU wird sich einen Partner aussuchen können. In Brandenburg wissen wir nicht, wie es ausgeht. Bis jetzt war die SPD ja dort ziemlich aktiv, aber das ist jetzt nach dem Weggang von Platzek ja nicht unbedingt gesichert. Die werden höchstwahrscheinlich die stärkste Fraktion stellen, aber trotzdem wird es da auch Verschiebungen geben. Das heißt, das Ganze können wir jetzt im Augenblick noch gar nicht im Detail voraussehen. Das heißt, es gibt da manchmal so wie eine Welle, dann surfen alle drauf und manchmal flaut sie ab und dann ist die Welle weg. Ich würde sagen, auch der Fall Machnig hat uns gelehrt, selbst wenn die den Kandidaten benennen, was dann wirklich noch in den letzten Wochen vor der Wahl geschieht, das können wir nicht hundertprozentig im Augenblick voraussagen. Aber wir können zwar ein bisschen schwadronieren darüber, aber es gibt, wie gesagt, sehr schnelle Änderungen. Frau Lieberknecht ist nur nicht ganz klar, was da wirklich passiert. Wir gehen mal davon aus, sie wird sich aus der Affäre ziehen können. Aber was da die SPD, ob da zwei Frauen gegeneinander antreten, das ist auch schon interessant. Da hat Bodo Ramelow möglicherweise sogar gute Chancen dadurch, dass es einfach zwei sind und nicht nur eine.
Aber ist es tatsächlich eine politische Option? Ist das im Bereich des Möglichen, dass Thüringen das erste Bundesland wäre, das einen linken Ministerpräsidenten hätte? Ist das eine Option, Rot-Rot-Grün unter Führung der Linken?
Na, ich gehe mal davon aus, manche hält es sehr lange offen, dass es möglich wäre und wird natürlich alles daran setzen, wenn schon Juniorpartner, dann lieber bei der CDU unterm Flügel zu landen. Das war bis jetzt immer die, sage ich mal, die Option, die er im Auge hatte. Und bei diesen ganzen Revolten gegen ihn, wenn es immer wieder um Kursveränderung oder Kursneuorientierung ging, dann hat höchstens ein Drittel mit den Opponenten gestimmt und meistens zwei Drittel mit Maci. Das heißt, ich glaube, wenn es um Parteimitglieder geht, da ist die Proportion sicherlich nicht deutlich verändert worden. Aber es geht ja vor allem um Parteiwähler. Das verwechseln immer wieder die Parteien. Die denken immer, es geht nur darum, die eigenen Mitglieder zu befriedigen, ihnen eine Freude zu machen. Es geht wirklich um Macht, es geht um Politik, um Gestaltungsmöglichkeiten. Und da ist natürlich für einen Teil der SPD-Wähler die Tatsache, dass man Rot-Rot-Grün machen könnte, eine Option nach so vielen Jahren der fast Alleinregentschaft der CDU hier in Thüringen.
Mhm. Abschließend noch, ich habe da irgendwas gehört von Uniformverbot aus DDR-Zeiten. Hubertus Knabe hat sich gemeldet. Ist das eine Debatte, die eine Relevanz hat?
Naja, Hubertus Knabe ist erstmal ein Meister der Selbstinszenierung. Also es ist ein Mann, der sich immer gut ins Gespräch bringt, auch in eigener Sache solche Sachen macht. Das heißt also, ob das 100% so gemeint ist, ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, nach 25 Jahren haben wir gezeigt, dass wir sehr souverän in diesem Land, auch im Osten, damit umgehen, mit der ganzen Geschichte. Wenn da irgendwo jemand mal lang marschiert in der Uniform des Felix Dzerzhinsky-Regiments, dann ist das höchstens eine Lachnummer, was für Touristen, aber mehr nicht. Ich glaube schon, dass die Aufregung drumherum mehr PR dann in eigener Sache sein soll. Es wäre albern, sowas zu machen. Also ich sage jetzt mal, FDJ-Hemd war ja, glaube ich, in der alten Bundesrepublik und immer noch irgendwie verboten, ist zwar ausgesetzt, die ganze Geschichte. Da müsste man ja fragen, ob die Angela Merkel auch lange Zeit in einer solchen gefährlichen Organisation eine kleine Funktion, ein kleines Licht war. All das ist alles, glaube ich, ein bisschen albern und da ist ja auch schon darauf ziemlich energisch geantwortet worden, dass es ein bisschen an Paranoia grenzt. Ich würde sagen, Paranoia ist es nicht, aber es ist immer wieder der Versuch, auf sich aufmerksam zu machen und im Gespräch zu bleiben, was ja in dieser Gesellschaft durchaus als legitim gilt.
Jetzt kriege ich das Bild gar nicht mehr aus meinem Kopf. Ich hoffe, das geht im Laufe des Tages. Frau Merkel mit der FDJ-Uniform. Naja, wie auch immer. Herr Lochthofen, wir werden in diesem Jahr genügend Stoff und Themen haben, die zu besprechen. Ich freue mich auf dieses Jahr 2014. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Ich wünsche ein schönes Angewöhnen wieder. Bei unserem Wetter ist ja auch fast wie auf den Kanaren. Ich meine, ist ja nicht viel anders hier.
Sehr mild.
Bei uns blühen hier im Garten noch die Rosen. Zwei Stück sind aufgegangen im Dezember.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Tschüss.
Auf Wiedersehen.